Morgen. Morgen. So, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Josia Heppler. Ein bisschen unwichtig, aber manche kennen mich vielleicht noch nicht. Von daher dachte ich, ich sag's gleich mal vorneweg. Ich bin aus Ulm. Ich bin aus Ulm und darf heute Morgen mit euch gemeinsam das Thema anschauen: Freiheit in Unfreiheit oder echte Freiheit, nämlich die Freiheit, gut zu sein. Ja, ich hoffe, ihr habt nicht zu arg Angst vor mir, weil ihr seid alle so nach hinten weggerückt. Deswegen dachte ich schon, habt ihr alle gewusst, ein Gastsprecher kommt und sicherheitshalber mal den Abstand gewahrt. Also keine Sorge, wir werden uns heute nur Themen anschauen, die ihr auch in eurer Bibel finden werdet oder finden sollt. Deswegen dürft ihr auch gerne eure Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Auch wenn sie elektronisch ist, ist auch gut. Wir brauchen sie nämlich gleich. Genau. Also ich will mit euch über das Thema Freiheit sprechen. Und weniger so sehr jetzt irgendwelche politischen Themen von wegen hier lauter Freiheit gerade gefährdet auf der ganzen Welt, sondern ich möchte mit euch sprechen über deine und meine Freiheit oder Unfreiheit. Und vielleicht, um so ein bisschen auf die persönliche Ebene zu kommen, dir gleich mal die Frage stellen: Wie oft passiert es dir, dass du beispielsweise lügst, obwohl du eigentlich die Wahrheit sagen willst? Wie oft passiert es dir, dass du eigentlich anderen gönnen willst, ihr schönes Auto, ihr schönes Haus, ihre schönen Kinder, ihre schöne Frau und, aber in deinem Herzen kannst du es nicht und eigentlich beneidest du sie? Oder selbst wenn du sie nicht beneidest, irgendwie ist dich beschäftigt und du denkst, eigentlich sollte ich mich, wenn, darüber freuen. Und wenn sie meine Feinde sind, ja, kann ja sein, dass wir uns doch den einen oder anderen Feind holen, ja, dass es mir zumindest egal sein sollte. Aber es de facto eben nicht so ist. Oder wie oft hast du böse Gedanken über jemand anderen, deinen Nachbarn, deinen Chef, deinen Kollegen, vielleicht sogar deine Familie, deine Verwandten, deine Freunde, manchmal doch böse Gedanken. Oder wenn du sogar könntest aus den Gedanken Realität werden lassen, ja, manchmal hat man vielleicht so ein Gedankenspiel im Kopf. Wie oft ertappst du dich dabei und fragst dich, Mensch, eigentlich will ich das gar nicht. Oder ich hoffe, dass du schon so weit bist, dass du denkst, eigentlich will ich das gar nicht. Vielleicht bist du da noch nicht mal, vielleicht hast du noch nicht mal die Erkenntnis gehabt, dass eigentlich Lügen nichts Gutes ist oder des anderen Begehren beneiden. Und ich will heute einfach mal gleich von vornherein raushauen. Ich möchte euch herausfordern, und zwar, ich glaube, dass wir Menschen per se erstmal unfrei sind. Selbst wenn du und ich, selbst wenn wir hier keine Ketten tragen und selbst wenn wir irgendwo kein Sklavenverhältnis zu irgendjemand, zu einer Person haben, glaube ich trotzdem, dass wir per se erstmal, wie wir rauskommen auf die Welt, unfrei sind, nämlich unfrei, das Gute zu tun. Und dafür bringe ich natürlich auch gerne einen Beweis. Und zwar können wir in Römer 3 reinschauen, also wir werden viel heute aus dem Römer uns angucken, von daher den Römer könnt ihr auflassen. Wobei Römer 3, Vers 12 ist ein Zitat aus dem Psalmen. Und zwar lesen wir hier eine Beobachtung, und zwar eine Beobachtung von Gott. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Also Gott schaut sich die Erde an, und für alle die vielleicht noch ein bisschen dieses Bild im Kopf haben, was teilweise über die Medien publiziert wird, dass Gott irgendwo fern ist, ja, das heißt zwar, Gott ist im Himmel, aber er schaut ganz genau in die Welt, er schaut ganz genau auf die Erde und er schaut sich ganz genau die Menschen an, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist. Jemand, der Verstand hat oder etwas verstanden hat, etwas versteht. Gott sucht, ob jemand da ist, der versteht, was Sache ist. Der diesen Sachverhalt vielleicht schon verstanden hat, den ich gerade eben begriffen hat. Nämlich daraus auch einer da ist, der nicht nur versteht meine aktuelle Situation, sondern daraus ableitet, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und deswegen suche ich nach einer Lösung bei Gott. Nicht nur irgendwo in einem Gottesbild, das er sich vielleicht selber zimmert, nicht nur irgendwie in einer Religion, die er sich vielleicht selber baut, sondern ein wirkliches Suchen nach dem Gott, der da ist, der ihn sieht und nach dieser Beziehung und nach diesem Gegenüber. Aber, und jetzt kommt das ernüchternde Urteil von Gott, nachdem er alles abgesucht hat, sich alles genau angeguckt hat, genau gesehen hat, wie die Menschen sind, bekommen wir ein gerechtes Urteil gesprochen, eine gerechte, eine objektive, eine faire Analyse. Es ist nicht von Mensch zu Mensch, ja. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wisst ihr, wir Menschen, wir haben das Problem, ja, wenn du ins Gefängnis gehst, ich war mal als Besucher dort, also wir haben jemanden besucht, da wirst du Menschen finden, hier ist der Dieb, ja, der sagt, ich habe nur gestohlen. Dort ist der Räuber, der hat gestohlen und hat jemand geschlagen, ja, das ist Tatbestand Raub, der ist viel schlechter als ich. Der Räuber sagt, ja, ich habe nur Gewalt angewendet und genommen, aber ich habe niemand getötet. Schau, dort ist der Mörder, der ist viel schlechter. Eigentlich, ich bin ein guter Mensch. Der Mörder sagt, ja gut, ich habe vielleicht getötet, ja, aber ich habe nicht schlimmere Gewaltverbrechen getan. Ich sehe gerade, wir haben Kinder im Raum, ich muss ein bisschen aufpassen. So, und der Mörder, der schaut dann auf den Vergewaltiger und der schaut dann auf den Schänder von und so weiter und so fort. Und nach unten hin kann man sich immer vergleichen und immer vielleicht noch jemand Schlechteres finden. Und der ganz unten sagt, ja, aber immerhin, ich bin nicht Hitler. Und so denken wir Menschen leider oft, aber Gott sieht es ganz anders, weil Gott vergleicht uns Menschen mit sich. Gott vergleicht uns Menschen mit sich und er sagt, im Vergleich zu mir sind alle abgewichen, alle verdorben, keiner da, der Gutes tut, auch nicht einer. Und jetzt denken manche vielleicht, ja gut, das sind die Psalmen. Aber Jesus sagt doch Gutes. Jesus sagt in Markus 10, Vers 18, da wird er so angesprochen und sagt einer zu ihm, guter Meister. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Und Jesus wusste, es ist gerechtfertigt, ihn gut zu nennen. Aber er macht hier den Punkt und sagt, du kannst nicht hier herumgehen und jeden guten Meister nennen, der gerade was Gutes erzählt, weil nur einer da ist, der wirklich gut ist, und das ist Gott. Und bei mir bist du richtig. Ich bin der gute Meister, ich bin der gute Hirte, ich bin wirklich gut. Aber wir Menschen, egal wie gut das System ist, egal wie gut vielleicht deine Erziehung ist, egal wie gut die Bildung ist oder umgekehrt, die Menschen streben danach, die sagen, wir brauchen nur das beste System, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, wie auch immer die ganzen Ismen. Wir müssen nur dafür schauen, dass die Menschen möglichst gut erzogen werden. Wir müssen nur schauen, dass sie die beste Bildung haben, die besten Startmöglichkeiten. Wenn alle Gute die gleichen Rahmenbedingungen haben, dann wird es doch gut, wenn es nur das beste Wirtschaftsmodell gibt. Oder die beste Weltordnung, ja, jetzt träumen schon manche von der neuen Weltordnung, in den verschiedenen Blöcken träumen sie von der neuen Weltordnung, die alles besser machen wird. Aber das Problem ist, der Mensch ist nicht gut. Und von da, selbst das Beste drumherum wird aus ihm nichts Gutes machen. Warum? Die Bibel nennt uns auch einen ganz klaren Auslöser, einen ganz klaren Punkt, an dem alles begonnen hat. In Römer 5, Vers 12 lesen wir, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, zu den Menschen durchgedrungen, in die Menschen hineingedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der erste Mensch hat gesündigt. Durch ihn kam der Tod und die Sünde in diese Welt hinein. Und in dieser Welt hinein wirkt sie in jedem Menschen, weil jeder Mensch sündigt. Das ist der Auslöser. Die Sünde ist nicht nur irgendwie Teil der Welt geworden, sie ist Teil der Menschheit geworden, sie ist Teil des Menschen geworden, sie ist Teil von dir und mir geworden. Und das ist das Problem. Das ist die Ursache und die Folge davon wird jetzt richtig drastisch. Und manchmal konzentrieren wir uns in der Bibel sehr auf die Bilder, die uns halt gut gefallen. Ja, die schön aussehen, die schön wirken, die schön sind fürs Herz. Hier kommt eine nüchterne, eine harte Analyse. Ist gut, dass ich die bringe, dann kann ich nächste Woche wieder gehen und der Wolfgang darf euch wieder was Nettes erzählen. Römer 6, 16 bis 23 lesen wir, oder bis 19. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tode oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das ist übrigens alles Elberfelder. Frei gemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder abhängig... Ups. Ah. Ich habe mich selber ausgetrickst. Denn wie eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Leben in Christus. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir haben, was die Bibel hier beschreibt, was der Römerbrief beschreibt, was Paulus hier uns erklären möchte, ist, wir als Menschen haben zwei Optionen, ganz binär, zwei Optionen, ja? Wir haben zwei Optionen, entweder sind wir Sklaven der Sünde und als Sklaven der Sünde sind wir frei von der Gerechtigkeit. Als Sklaven der Sünde sind wir frei von der Gerechtigkeit. In Klammer auf, wir können sie nicht tun, wir können nichts Gerechtes tun. Wir sind frei von der Gerechtigkeit. Oder aber wir sind Sklaven der Gerechtigkeit und sind frei von der Sünde, müssen nicht mehr sündigen. Das schmeckt uns überhaupt nicht, uns westlichen Menschen, die wir sagen, wir sind doch nicht Sklaven, wir sind doch frei. Gut, damals den Zuhörern von Jesus, denen hat es auch nicht so richtig gefallen. Die haben auch gesagt, wir sind niemanden des Knechtes, ja. Und so denken wir auch manchmal, wieso, ich bin doch ein freier Mensch, ich kann doch tun, was ich will, ich kann sagen, was ich will, ich kann lassen, was ich will. Nein, kannst du nicht wirklich, weil wenn du nicht Sklave der Gerechtigkeit bist, dann kannst du Gutes, wirklich Gutes nicht tun. Vielleicht Gutes in deiner eigenen Wahrnehmung. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, was Gutes und Wohlgefälliges in Gottes Augen ist. Das ist ein Unterschied, ja. Natürlich, wir haben momentan eine Zeit, die total wild ist. Da werden Sachen gesagt, das ist alles Mögliche gut, was für uns ganz klar böse ist. Und dann sagen sie Sachen, die für uns ganz klar gut sind, sagen die, das ist böse. Aber die Bibel sagt ganz klar, entweder dieses Team, Team Sklave oder Team Gerechtigkeit. Die Option habt ihr, okay? Die Freiheit habt ihr. Wobei nicht ganz, also ihr könnt nicht einfach so das Team wechseln. Dazu kommen wir gleich. Aber was ist die Konsequenz? Team Sklave kann Sachen tun, kann die Sünde tun, voll in der Sünde leben. Vielleicht wird er sich auch schon schämen, vielleicht auch nicht, vielleicht sogar stolz drauf sein. Manche machen da eine Pride Parade daraus, ja, stolzieren herum, ganz stolz auf das, was sie tun und sagen und machen. Aber der Lohn dessen, die Konsequenz, ist der Tod. Ist die Bibel ganz, ganz ehrlich, ganz klar, ganz eindeutig. Hier aber, im Team Gerechtigkeit, sind wir Sklave der Gerechtigkeit. Wir sollen die Gerechtigkeit tun, wir müssen sie tun. Aber als Konsequenz leben wir das Gute, wir haben das Gute jetzt schon und über unseren Tod hinaus haben wir eine Perspektive, eine Hoffnung, ein ewiges Leben. Nicht als Lohn, sondern als Gnadengabe. Ganz wichtig. Nichts, was wir uns verdienen, sondern als Gnadengabe. Wenn wir in diesem Team sind, dann kriegen wir als Geschenk ein ewiges Leben, und zwar echtes Leben. Du hast also nur diese Wahl zwischen diesen beiden Teams. Und von da können wir uns fragen, okay, was ist günstiger für mich? Und ich denke, die Bibel macht es so klar, so transparent, da sollte eigentlich jedem klar sein, was für uns besser ist. Wir sehen schon im Alten Testament, wo Gott durch Mose das Volk vor die Wahl stellt, sagt, guck mal, hier sind meine guten Gebote. Und das ist, wenn ihr nicht mit meinen guten Geboten lebt. Meine guten Gebote bringen Leben, die anderen Gebote bringen Tod. Und er sagt, wählt das Leben. Und Jesus sagt auch zu dir heute Morgen, wähle das Leben. Wähle das Leben, wähle das Gute. Wähle das Gute. Und was muss dann passieren? Und das Gute ist, wisst ihr, die Welt, die sagt, was du machst, das ist schon irgendwie okay, aber eigentlich meint sie es nicht und eigentlich würde sie dir auch nicht wirklich helfen wollen. Gott aber sagt, das, was du tust, ist nicht okay, aber ich will dir helfen. Das, was du tust, ist nicht gut, aber ich will dir helfen. Und da unterscheidet er sich darin. In Römer 5, 6 bis 9 lesen wir, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. So ganz schwache Aussage, ja? Klar, wenn jetzt hier der Wolfgang steht oder der Andreas steht, ich weiß, das sind gute Männer. Und ich weiß, die sind gerecht gemacht. Und ich weiß, sie sind toll. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt für sie sterben. Wer wird von euch für sie sterben? Mal Hand hoch. Wow, da hinten, sehr gut. Ihr seid gut unterwegs. Ich würde es mir schon mehrfach überlegen. Von daher, ich bin froh, dass wir hier ein paar Soldaten auch haben, die sagen, sie würden ihr Leben lassen für andere. Aber wie schwer würden wir uns tun, für einen guten Menschen zu sterben? Wie viel weniger für jemand, der halt doch ein verurteilter Schwerverbrecher ist? Der halt doch seine Jahre, seine 10, 15 Jahre bekommen hat, nicht für ein bisschen Kinkerlitzchen. Keiner von uns wird sagen, okay, ja, ich als Familienvater, Vater von 4 Kindern, würde mein Leben geben für den Typen, der ja, Menschen getötet hat, Menschen Gewalt und Zerstörung gebracht hat. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Genial, oder? Richtig genial. Gott macht es, als wir noch Sünder waren. Hat er das für uns gemacht. Er hat das hier vollbracht. Ja? Das ist die Botschaft, mitunter auch von heute. Das hat er gemacht. Er hat sich hier ans Kreuz hängen lassen, für dich und mich, in dem Zustand, wo keiner von uns jeweils für den anderen sterben würde. Keiner von uns würde für den Ungerechten sterben. Das hat aber Jesus für uns gemacht, als wir eben noch Sünder waren. Und das kannst du, das kann ich, das können wir jetzt in Anspruch nehmen. In Römer 6, 6 heißt es, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Also wenn wir das Angebot von Jesus annehmen, wenn du und ich, wenn wir das Angebot annehmen, dann sind wir wie hier an dem Kreuz mitgekreuzigt mit Christus. Mitgekreuzigt mit Christus. Und dann, wenn wir das machen, wenn wir das tun, wenn wir uns mitkreuzigen, wenn wir uns mit in diesen Tod hineingeben lassen, dann heißt es, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, ich habe über dieses Thema, das hat mich so beschäftigt, weil gleich lesen wir noch ein tolles Zitat, ja, was mich so richtig gewurmt hat, über Monate lang. Und hier fingen wir schon mal eine Antwort für das Problem, das ihr vielleicht jetzt noch nicht verstanden habt, aber macht nichts. Der Mensch ist ähnlich wie Gott ein Mensch, der in verschiedenen Ebenen existent. Wir haben den Leib, die Seele und den Geist. Und auch ich, bis ich mir den Text ganz genau angeguckt habe und die Wortstudie gemacht habe, ich dachte immer so, ja okay, ich habe einen Leib. Du hast einen Leib, wir haben alle einen Leib. Und wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. Okay, soweit habe ich schon verstanden gehabt, die biblische Denkweise. Die Bibel sagt aber nicht, du hast einen Leib, sondern du bist Leib. Du bist Seele, du bist Geist, du bist diese drei Sachen. Das macht einen Unterschied. Und wir haben hier diese Aussage, dass du deinen alten Menschen hier mit ans Kreuz hängen kannst. Und die Bibel sagt, dass wir einen neuen Geist bekommen von Gott. Aber wisst ihr, was bei unserer Bekehrung noch nicht passiert ist? Von diesen drei Sachen, was ist noch nicht erneuert? Ja, der Körper, der Leib. Nicht das Gefäß, das wir haben, sondern die Entität, die wir sind, ist noch nicht erneuert. Trotzdem aber, wenn wir das mitnehmen, dann wird unser Leib der Sünde schon abgetan. Und das ist für uns, für dich und mich jetzt der Schlüssel, warum wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Weil das ist nun doch irgendwo das Problem, dass wir merken, selbst wir als Christen, selbst die, die diesen Transfer schon gemacht haben, von Tod zu Leben, die diesen Transfer vom Team der Sklaverei zum Team der Gerechtigkeit gemacht haben, trotzdem merken wir, irgendwo ist noch ein Problem. Und deswegen möchte ich mit uns das anschauen, dass er uns hier schon die Lösung beschreibt. Wir sind schon frei gemacht. In Römer 7, Vers 2, ich fasse es jetzt mal zusammen, da sagt der Mensch, ist doch ganz klar, oder? Wenn ihr verheiratet seid, wer ist alles verheiratet? Yes, sehr gut. Also, bis wann sind wir verheiratet? Bis dass der Tod uns scheidet. Deswegen sagt er im Römerbrief auch, im Kapitel 7, wenn eine Frau mit einem anderen Mann zusammen ist, ist es Ehebruch. Wenn aber ihr Mann gestorben ist, dann ist es kein Ehebruch mehr, weil sie ist frei vom Mann geworden. Und so auch wir sind mitgestorben, als Ganzes sind wir hier mitgestorben und wir sind jetzt frei von der Sünde. Wir waren davor wie mit einem Bund, wie verheiratet mit der Sünde. Wir waren wie verheiratet, wir hatten einen Bund wie so ein Sklavenbund oder wie so ein Ehebund mit der Sünde. Aber der ist jetzt beendet, weil wir mit an dieses Kreuz gegangen sind. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Weil, und das ist so wichtig, weil es gibt eben noch dieses Problem und wenn wir so tun, als wäre es nicht vorhanden, dann sind wir Heuchler, weil wir leben oder erleben es in unserem Leben. Und wenn Christen so tun, als wären sie schon absolut perfekt, dann sind sie dauernd damit beschäftigt, irgendwie zu vertuschen, dass doch noch Sünde passiert in ihrem Leben. Oder wenn Sünde in deinem Leben passiert, bist du schockiert, weil du denkst, es dürfte doch eigentlich nicht mehr sein. Und bist von dir selber enttäuscht und fragst dich, was mit dir nicht stimmt, was wohl mit den allen anderen richtig ist. Also so ging es mir manchmal zwischendurch, gerade so in Phasen, wo ich dachte, ich kriege dir gar nichts mehr hin irgendwie. Wie kann das sein? Ja, ich bin quasi ein Kind meiner Gemeinde, ich war immer mit dabei und ich habe mich früh entschieden für Jesus und dann hatte ich einen Durchhänger und dann habe ich mich nochmal entschieden und dann habe ich wirklich Gas gegeben Und dann ging irgendwie alles hoch und dann irgendwie wieder runter und hoch und runter, so gefühlt. Und ich mich gefragt habe, ja, was ist das Problem? Und da finde ich es so herrlich, die Bibel ist ehrlich. Und darin merken wir, dass sie wahr ist. Niemand hier kaschiert was, Paulus Römer 7, 14 folgende. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Geistlich ist hier der Ausdruck für was Gutes, ja, von Gott gegeben, Geist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Ich bin. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. So geht es mir auch manchmal. Geht es euch auch manchmal so? Schreist du die Kinder an und im nächsten Moment denkst du dir, wie ist das jetzt passiert? Das gehört überhaupt nicht zu meinen Erziehungsmaßnahmen, die ich eigentlich einsetzen will. Du findest dein blödes Handy nicht, blindest deine Schlüssel nicht. Ich zumindest, ich renne wie verrückt durchs Haus, werde immer gereizter, weil ich mein Zeug nicht finde. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Manche sind ja im Straßenverkehr unterwegs, ja, und werden dann zu... Da bekommen sie ein ganz neues Vokabular, ganz neue Worte, die sie davor irgendwie noch nie kannten, ja? Was ich hasse, das übe ich aus. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und das ist das, wo es jetzt langsam für mich dann angefangen hat zu dämmern. In mir wohnt irgendwo noch die Sünde, ganz genau. Denn ich weiß, dass in mir... dass ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Dieser Dreiklang, hier wird er so offenbar. Eigentlich, er sagt auch gleich, in meinem inneren Menschen will ich das Gute tun. In meinem inneren Menschen bin ich überzeugt davon, dass die Gebote Gottes gut sind. Und daran sehen wir auch schon, dass wir einen neuen Geist haben. Denn der neue Geist hat Gefallen am Gebot des Herrn. Der neue Geist, der findet es gut, was Gott sagt. Der will tun, was Gott sagt. Der neue Geist in uns sagt uns, jawohl, da wollen wir hin, da wollen wir reinwachsen. Aber in meinem Fleisch, hier in meinem Fleisch, dass ich bin, nicht nur, dass ich habe, dass ich bin, da ist noch ein anderes Gesetz drin, nämlich die in mir wohnende Sünde. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und es ist jetzt nicht ein Schuld wegschieben, dass er sagt, ich irgendwie Astralwesen, ich mache nur noch Gutes und mein böser Körper, der macht halt irgendwas Böses. Nein, weil wir sind ja der Körper. Ja, wir sind alles drei, aber da ist immer noch die Sünde in uns, weil der Körper hier, der lebt ja noch, oder? Ich lebe noch, ihr lebt auch noch, also zumindest jetzt im Moment leben wir noch, damit lebt unser Körper noch und der ist noch nicht erneuert worden. Jesus ist gestorben am Kreuz in allen drei Ebenen und wieder auferstanden und er hat den Wiederauferstehungsleib, aber das bleibt für uns noch aus. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, dem das Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Da ist Kampf, Streit, da ist Kampf, da ist Krieg, da tobt Krieg manchmal. Wer kennt es, dass fast in einem drinnen ein Krieg tobt und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist da los? Aber das ist dieses Fleisch, das mit dir ringt, das mit dir kämpft, das dich verführen will, das dir sagt, guck mal hier, guck mal da, was wäre wenn? Und jetzt sagt er, ich elender Mensch, Paulus, der große Paulus, den ich so wertschätze, unser großer Bruder Paulus, der uns so viel vorgelebt hat. Er sagt es, ja, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und jetzt kommt eigentlich fast schon die Antwort, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das ist unser Problem. Das habe ich jetzt, glaube ich, ausgemalt. Das haben wir jetzt verstanden, hoffentlich. Wenn nicht, dann meditiert nochmal über diesen Text. Lasst ihn euch durchgehen. Aber er bringt nicht nur das Problem, er bringt auch die Lösung. Wir haben eine Lösung dafür. Im Kapitel zuvor lesen wir, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Römer 6. Gott aber lebend. Haltet euch der Sünde tot. Erinnert euch immer wieder daran, ihr seid eigentlich schon mitgestorben. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über euch. So wie der Ehemann, die Ehefrau nicht mehr verbunden sind durch den Tod, ja, wenn einer von beiden stirbt, dann ist es nicht mehr, ist der Bund aufgelöst. So auch wir sind nicht mehr verbunden mit der Sünde. Wir sollen uns ihr für tot halten, weil unser Geist schon erneuert ist. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Oder unten im 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und jetzt muss etwas passieren oder darf etwas in uns passieren, nämlich dass wir Herrschaft übernehmen über unseren Leib. Dass der Geist über das Fleisch herrscht. Und das darauf oder dazu sind wir aufgerufen. Das ist die Lösung für dieses Problem. Einerseits ja, wir sind noch in einem Kampf, andererseits eigentlich ist der Kampf schon entschieden, aber der Leib lebt halt nun mal noch und solange dieser Leib lebt, müssen wir darüber herrschen. Und es ist ein Kampf. Und es ist ein Kampf, der immer wieder gekämpft werden muss, der jeden Tag gekämpft werden muss. Aber ein Kampf, dessen Ausgang schon klar ist. Ja? Wir haben schon diese Hoffnung und wir sind schon erneuert in unserem Geist. Und deswegen können wir uns der Sünde für tot halten. Ja, wenn die Sünde kommt, dann können wir uns wie hinlegen und sagen, eigentlich, ich bin tot. Ja? Ich bin kein Ansprechpartner mehr für dich. Ich existiere nicht mehr für dich. Für dich bin ich tot. Und unserem Fleisch können wir sagen, nein, nicht was du willst, sondern was Gott will, das tun wir. Römer 8 lesen wir Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir müssen es nicht mehr tun. So, und jetzt kommt noch eine richtig gute Passage. Vorhin habe ich ja gesagt, in Bezug auf Sünde und Gerechtigkeit gibt es nur Sklave zu dem einen oder Sklave zu dem anderen. Okay? Hat uns nicht geschmeckt. Das Wort schmeckt uns nicht. Ist auch okay. Weil die Bibel hört nicht auf, hier zu reden. Sie sagt nämlich Folgendes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde, weil ich euch sage, was ich tun werde. Wir sind Freunde Jesu. Gott sagt nicht nur, wir sind Knechte, sondern wir sind Söhne Gottes. Deswegen sagt er auch, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ihr seid eben nicht nur irgendwo in Bezug auf die Sünde und Gerechtigkeit irgendwo in dem Sklavenverhältnis, sondern ihr seid vielmehr in Bezug auf Gott, seid ihr Söhne, wenn ihr das angenommen habt, was er hier für euch vollbracht hat. Wenn ihr seine Kindschaft angenommen habt oder wenn ihr seine Vergebung angenommen habt, dann bekommt ihr damit seine Kindschaft dazu geschenkt. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir müssen also nicht mehr sündigen, wir müssen nicht mehr dem Fleisch nachgeben, sondern wir dürfen durch Gottes Geist leben als Söhne Gottes. Als Kinder Gottes dürfen wir leben. Das ist unser Status. In dem müssen wir leben und das muss unser Sinn werden, unser Wandeln werden. Immer wieder zu wissen, nein, ich muss nicht sündigen, ich bin frei davon. Ich muss nicht leben in der Sünde, sondern ich bin frei davon. Ich darf leben in der Gerechtigkeit, ich darf leben als Kind Gottes, nicht wie ein Kind Gottes, sondern als Kind Gottes, weil wir das sind. Wir sind es. Und wir sehen nicht nur so aus, wir sind es und als Kinder sogar Miterben von Jesus. Oh, wie herrlich, Miterben von Jesus. Wenn wir nur wüssten, was für ein Reichtum Jesus hat, wenn wir nur wüssten, was für ein Reichtum er hat, wir würden uns um so vieles überhaupt keine Gedanken machen. Überhaupt keine Gedanken. Amen, ja. Und dann sagt er aber, Jesus hier, oder wir lesen, was eigentlich auch mit Jesus passiert ist, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Jesus in seiner Zeit auf dieser Erde hat gelitten. Er hat wirklich gelitten. In Hebräer 5, 7 bis 9 heißt es, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war. Wir sind ja auch mit Söhne, haben wir ja gerade gelernt, wenn wir es nur nicht davor schon wussten. Oder wir haben uns erinnert daran. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und das ist leider noch das, was uns aussteht, hier auf dieser Erde noch zu leiden, manchmal unter uns, aber manchmal auch unter den anderen. Wir lesen von Lot in 2. Petrus, dass Lot gelitten hatte unter der Ungerechtigkeit, die um ihn herum war. Er hat gelebt als Gerechter, aber hat die Ungerechtigkeit drumherum, die hat ihn gequält, steht da. Sie hat ihn gequält und mir geht es auch manchmal so. Wenn ich nur überlege, was jeden Moment, jede Stunde passiert auf dieser Erde, wenn du diese Gedanken an dich ranlässt, das quält dich schon fast. Oder es quält mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich darüber nachdenke, was meine Kinder alles noch so leben und erleben werden, das quält mich. Aber das ist noch diese kurze Zeit. Und in dieser Zeit, ich will mich nicht so sehr darauf versteifen, was die anderen, wie die uns quälen, ja, unser Problem zum größten Teil sind wir selber. Weshalb Jesus auch sagt, nicht, wenn du deinen Bruder siehst, dann, der sündigt, ja, mit den Augen, dann reiß ihm die Augen aus und hack ihm die Füße ab, dass er nicht mehr sündigt, sondern er sagt zu uns, Matthäus 18, Vers 8, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Super radikal, hau es ab. Das ist dieses Leiden, hey, das ist wirklich dieses Leiden, wo du denkst, Mensch, um der Gerechtigkeit willen muss ich mein Fleisch, das ist dieser Kampf gegen das Fleisch, ich muss abhauen, ich muss bereit sein abzuhauen, ich muss bereit sein, wenn es nötig ist, es wegzuwerfen, wenn es mich verführt oder wenn es mir Zeit raubt. Ich muss, wenn nötig, Dinge, konkrete, harte Maßnahmen ergreifen, aber durch den Heiligen Geist bestärkt und unter Führung des Heiligen Geistes auch lebend, laufend, sodass ich das tun kann. Wir müssen durch den Geist Gottes die Handlung des Leibes töten. Genau, in Römer 8, 12, nee, 13. Durch den Geist die Handlung des Leibes töten. Das sind alles ganz krasse Ausdrücke, aber es ist wichtig, weil es hier eben um Leben und Tod geht. Und deswegen ist auch Christsein nichts Einfaches, ist auch nichts Schweres. Wie habe ich mal einen gehört, der hat gesagt, Hans-Peter Reuer, Christsein ist nicht einfach, es ist auch nicht schwer, es ist unmöglich. Es ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Ist es vollständig gesagt. Weil ohne den Heiligen Geist, du kannst dich mühen und machen und tun, was du willst. Du wirst es nicht schaffen. Selbst wenn du ein sehr disziplinierter Mensch bist, irgendwo kommt der Tag, die Stunde, die Müdigkeit übermannt dich, der Hunger oder was auch immer übermannt dich und du kannst nicht mehr. Und deswegen müssen wir auch nicht aus unserer Kraft heraus leben. Deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe, dass der Geist Gottes kommt, der Tröster kommt. Dass er kommt und dass er uns hilft. Jesus hat auch in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Er war nicht ein Übermensch, der einfach so durchgelaufen ist, durch die Versuchung, durch die Probleme. Wir sehen im Garten Gethsemane, er war so gestresst, er war so in Furcht, in Pein, dass er Blut geschwitzt hat. Ein Phänomen, was medizinisch nachvollziehbar ist. Das ist der Kampf, den wir vielleicht manchmal zu kämpfen haben. Und wenn du in deinem Leben am Kämpfen bist, dann sage ich dir, halte durch. Halte durch und streck dich aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Mach es nicht alleine, du kannst es nicht alleine, du wirst es nicht alleine schaffen. Du kannst nur in der Kraft des Heiligen Geistes leben und wandeln. Und durch ihn, dann darf auch etwas passieren, was wir in Römer 12 lesen, Römer 12, Vers 2. Er sagt uns einerseits, wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, also wir sollen nicht die gleiche Form haben wie diese Welt, wir sollen nicht gleich aussehen wie diese Welt, es soll uns unterscheiden, ihr dürft ruhig herausstechen aus der Masse. Ja, wenn überall runde Kreise sind, dann darf da was Eckiges sein. Wenn überall alles weich und geschmeidig ist, dann darf da so ein störrisches Kreuz stehen. Ja, das ist nichts Geschmeidiges. Das ist nichts besonders Schönförmiges. Das ist was Hartes, was eine Realität, die hart heraussticht, die herausstechen darf, wenn wir durch den Heiligen Geist erneuert werden, unsere Sinne erneuert werden. Und wir in uns wirklich den Heiligen Geist lebend haben, der unsere Gedanken verändert, der unsere Denkweise verändert, der unser Handeln verändert, so dass wir eben das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene tun. Und dann zuletzt aber noch die vollendete Hoffnung, auf die ich mich freue, Römer 8, 10 bis 11. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Das ist unser Status gerade. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das ist dieser Geist, was wir auch in Kolosser, meine ich, lesen, diese Kraft, das ist diese Wiederauferstehungskraft. Tommy hat vor kurzem bei uns drüber gepredigt, wunderbare Predigt, selbst gerne mal rein, ist ja alles auf YouTube. Diese Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wie wird die nicht dir helfen in deinen Problemen? Wenn ein Mensch, der tot war, lebendig wurde, wie kann nicht dieser Heilige Geist dir in deinem Leben helfen? Er kann es. Aber er hört hier nicht auf. So wird er, also dieser Heilige Geist, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Er wird, also es steht noch aus, er wird es machen. Aber wir werden, so wie Jesus heißt es, bekommen, werden wir einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Wir werden nicht nur astrale Wesen sein im Himmel, nicht nur Geist, nicht nur materielos. Nein, wir werden auch einen Körper haben, wieder. Wir werden wieder ähnlich wie jetzt schon und doch ganz anders sein. Nämlich frei von der Knechtschaft der Sünde. Frei in diesem, wir haben es am Anfang gelesen, dass die Sünde den Leib durchdrungen hat, in dem Leib ist und in diesem Leib, von diesem Korrumpierten, von diesem Korrupten, von diesem zerstörten Leib, auch wenn ihr teilweise ja hier wirklich das blühende Leben seid, wunderschön, ja. Und trotzdem herrscht leider noch der Tod über diesen Leib. Und davon werden wir erlöst werden in Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Ja, und deswegen möchte ich mit uns zusammen beten, weil ich kenne diesen Kampf, den ihr vielleicht auch schon immer wieder habt, wie Paulus ihn beschrieben hat. Ich möchte mit euch beten, dass wir wirklich wieder, wenn ihr vielleicht am Boden liegt, ja, oder wenn ihr nächste Woche am Boden liegt, dass ihr lernt, wirklich beständig im Heiligen Geist zu leben und zu wandeln. Dass ihr lernt, daraus herauszuleben. Und wenn du heute Morgen diesen Wechsel noch nicht gemacht hast, diesen Teamwechsel, wenn du eigentlich noch hier steckst in Team Sünde, weil du nie wirklich gesagt hast, jawohl, Jesus, ich werfe mein Vertrauen auf dich und ich will wirklich anerkennen, dass du Herr bist. Ich will wirklich, dass du Ich will wirklich in Anspruch nehmen, was du mir gegeben oder geben möchtest. Ich möchte wirklich das Blut der Vergebung meiner Sünden über meinem Leben haben. Dann möchte ich auch mit dir beten. Ja, von daher rein praktisch, schließt einfach eure Augen. Und ich möchte mit uns beten. Schließt eure Augen da, wo ihr seid. Und wenn ihr zu dieser ersten Gruppe gehört, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, wo ihr sagt, eigentlich, ich habe noch nie wirklich diesen Teamtransfer gemacht. Ich habe noch nie wirklich gewechselt vom Team der Sünde ins Team der Gerechtigkeit. Dann dürft ihr gerne mal eure Hand heben, da wo ihr seid, an eurem Platz. Wenn jemand da ist, bitte wähle das Leben. Jesus sagt, wähle das Leben. Dankeschön. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst, wähle das Leben. Ich klopfe an, mach mir auf. Mach die Herzenstüre auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Blut über jeden Menschen kommt, der sagt, jawohl, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich stecke noch in diesem Verhältnis, ich stecke noch in dieser Sklaverei drinne. Herr Jesus, segne du uns, berühre uns, Jesus, berühre jeden Einzelnen, der jetzt hier drinne da noch steckt. Und komm durch deinen Heiligen Geist, schaffe du neues Leben, wirke das Wunder der Wiedergeburt, das größte aller Wunder, die du wirkst, das Wunder der Wiedergeburt, dass wir deine Kinder sind, von neuem geboren und erlöst von diesem Leib der Sünde. Danke, Jesus, dass du es tust. Und für jeden, der auch hier steht und sagt, jawohl, ich kämpfe, ich habe Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre des Kampfes immer wieder hinter mir und das ist wirklich für mich heute so ein Aha-Moment oder selbst wenn es nicht ein Aha-Moment ist, aber ein Wiedererinnern zu sagen, jawohl, ich will nicht stehen bleiben hier bei meinem Status des Kampfes und dieses Ausspruchs, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, sondern ich möchte heute Morgen wirklich sagen, Heiliger Geist, komm und wirke neu in deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, und wirke in meinem Herzen, wirke an meiner Seele, wirke an meinem Geist und hilf mir, über diesen Leib der Sünde zu herrschen. Wer heute Morgen das sagen möchte, bitte hebt eure Hand als ein Bekenntnis vor euch, vor Gott, dass ihr sagt, jawohl, ich möchte wieder neu in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Danke, Jesus. Ja, danke schön, danke schön. Jesus, ja, ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht stolz sein müssen. Ich danke dir, dass wir vor dir auf die Knie kommen dürfen und sagen dürfen, Herr Jesus, hilf mir. Ich weiß, dass ich leben möchte nach der Gerechtigkeit. Ich weiß, dass ich leben möchte und Werke tun möchte der Gerechtigkeit. Und ich habe Gefallen an deinem Wort. Ich liebe dein Wort. Ich liebe, was du sagst und ich möchte tun, was du sagst. Ich möchte ein guter Jünger sein. Ich möchte ein Kind sein, das lebt als Kind Gottes. Herr Jesus, komm du mit deiner heiligen mit Kraft, komm du mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wirke du jetzt. Heiliger Geist, wirke du in unseren Herzen. Ich danke dir, dass du das Wollen und Vollbringen schenkst. Ich danke dir, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Ich danke dir, dass du ja der Anfang und das Ende bist. Ich danke dir, dass wir in dir die Hoffnung haben. Jetzt schon völlig für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Herr Jesus, ich danke dir. Und ich danke dir, dass da keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind. Und jeden Bruder, jede Schwester, die heute Morgen hier sind, die unter Verdammnis leiden, die Angst haben, die Sorge haben und in ihrer Gefallenheit, wo sie immer wieder fallen, sich wundern, sich fragen, ob sie noch Kinder Gottes sind, den möchte ich heute Morgen zusprechen. Du bist Kind Gottes. Und daran ändert sich nichts. Gott ändert nichts an der Kindschaft. Aber lebe heute Morgen, lebe durch seinen Geist. Lebe durch seinen Geist. Wähle das Leben. Wähle nicht die Selbstverzweiflung, wähle nicht die Selbstkasteiung, die innerliche wie auch vielleicht äußerliche, sondern lebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zur Freiheit seid ihr berufen, weil Christus euch frei gemacht hat. Amen. 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 Ja, damit ist dieser Gottesdienst dann auch schon zu Ende. Ich darf mit euch noch zusammen den Segen sprechen. Und wenn ihr möchtet, dann steht auf, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist und dass du erfahrbar bist. Ich danke dir, dass du nahbar bist. Und Jesus, in deinem Namen segne ich uns. Ich segne uns alle, Jesus, mit Erkenntnis, dass wir Menschen sind mit offenen Augen, so wie du suchst nach Menschen, die erkennen und die nach dir suchen. Herr Jesus, ich möchte uns segnen mit einem Suchen, mit einem brennenden Suchen nach dir, mit einem Verlangen nach dir möchte ich uns segnen. Mit einem Verlangen, Gemeinschaft mit dir zu haben, mit einem Verlangen, in deinem Wort zu lesen, zu studieren, zu bohren, zu arbeiten, zu ackern, wirklich uns hineinzugeben. Mit einem Verlangen möchte ich uns segnen, Jesus, dass wir wirklich rufen, aber Vater, komm, komm, sei mir nahe, komm her, komm, komm zu mir, Vater, wie ein kleines Kind, ja, sagt Papa, Papa, Papa und nie aufhört, bis nicht der Papa auch mal reagiert. Mit so einem Verlangen möchte ich uns segnen, Jesus, dass wir wirklich so vor dir stehen, Papa, 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 komm zu mir, sei du bei mir, sei in meiner Gegenwart, schau auf mich. Mit diesem Verlangen nach der Gemeinschaft mit dir und mit der Gemeinschaft in deinem Heiligen Geist möchte ich uns segnen. Für jetzt, aber auch für die Woche und für die Zeit, die vor uns liegt. Danke, Jesus, dass du das gerne tust, dass du uns gerne gute Gaben gibst. Vater, ich danke dir, dass du der gute Vater bist. Amen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch und eine gute Woche.